Der Lobgesang des Zacharias. Gerichtet an Leute, die sich ganz im Dunkeln befinden, in the darkest night, die geradezu im Schatten des Todes sitzen. Denn ihnen erscheint ein großes Licht. Ihnen erscheint der Sonnenaufgang aus der Höhe, wie Ulrich Wilkens übersetzt. Der Lobgesang des Zacharias, ein Zuspruch für Traurige, eine Ermutigung, ein starker Trost für die, die im Dunkeln sitzen. Es wird wieder hell. Ihnen erscheint der Sonnenaufgang aus der Höhe. Es erscheint nicht nur ein Dämmerlicht, sondern die Sonne geht wieder auf. In der Dämmerung ist nur ein Schwarz-Weiß-Sehen möglich, da nur die sogenannten Stäbchen in unserem Auge aktiviert werden. Es bleibt objektiv alles grau in grau. Aber im vollen Licht kommt wieder Farbe ins Leben, denn die Zäpfchen werden aktiviert und ermöglichen das Wahrnehmen und Unterscheiden von Farben. Und mit der Farbe kommt wieder das Staunen ins Leben über seine Schöpfung. In seinem Licht kommt wieder Freude ins Leben und das Staunen über seine Liebe und Barmherzigkeit. Ohne Licht kann unser Auge keine Farbe erkennen. Ohne sein Licht kann unsere Seele keine neue Freude, keine neue Hoffnung, keine neue Zuversicht gewinnen. Doch mitten in diese Dunkelheit hinein klingt das Loblied des Zacharias. Gott hat sich von Herzen unser erbarmt. Darin wird uns der Sonnenaufgang aus der Höhe besuchen. Und Thomas Keil hat in seinem Lied die gleiche trostvolle Erfahrung zum Ausdruck gebracht. Als wir in der dunkelsten Nacht waren und uns fragten, ob unsere Augen je das Licht wieder sehen würden, warst du da. Auch mitten im Dunkel, in the darkest night, warst du da. Du allein machst das Dunkel meiner Seele hell. Was für ein liebender, was für ein erbarmender Gott. Und deshalb sagt Zacharias, unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Auch da, wo er Leid zulässt, wo er Fremdherrschaft zulässt, wo er Knechtschaft zulässt. Für Zacharias und seine Landsleute war das der Grund zu größter Traurigkeit, zu tiefster Dunkelheit. Sie fühlten sich von Gott verlassen, unter fremdem Joch, wie so oft schon in ihrer Geschichte, zur Zeit nun unter der Fremdherrschaft der Römer. Ein Leben geradezu in Knechtschaft, wie früher in Ägypten oder in Babylon, das alles grau in grau erscheinen lässt. Nur zu verständlich, dass man alle Hoffnungen auf den erwarteten Messias gesetzt hat, den starken Mann. Der musste die ersehnte Erlösung bringen. Gleich im ersten Satz seines Lobliedes bringt Zacharias diesen tiefsten Wunsch, diese größte Erwartung zum Ausdruck. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und mit Erlösung beschenkt. Und worin diese ersehnte Erlösung bestehen soll, zumindest nach dem Verständnis der allermeisten Israeliten, fügt Zacharias gleich noch hinzu: uns zu retten aus der Hand von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Auffallend ist, dass Zacharias in geradezu prophetischer Sicht die ersehnte Erlösung als schon geschehen ansieht. Gott hat uns mit Erlösung beschenkt. Doch die Römer, die Besatzer, ihre äußeren Feinde, waren nach wie vor im Land und an einen Abzug ihrer Truppen war nicht zu denken. Ob Zacharias im Unterschied zu den meisten seiner Landsleute nicht doch eine ganz andere, eine von Gott durch die Propheten längst vorausgesagte Erlösung im Blick hatte, eine ganz andere Heilserwartung hatte, als er vom Horn des Heils sprach, das Gott aufgerichtet hat. Ob Zacharias nicht äußere Feinde, sondern innere Feinde vor Augen hatte, nicht eine äußere Knechtschaft durch eine Besatzungsmacht, sondern eine innere Knechtschaft durch die Macht der Sünde dachte, von der sein Volk, von der wir alle erlöst werden sollen. Ob Zacharias sich nicht vielmehr nach dem Geschenk eines inneren Friedens für seine Landsleute sehnte, als nach dem Geschenk eines äußeren Friedens, das allerdings im Unterschied zu den meisten seiner Landsleute, denn deren Messias-Erwartungen, deren Heilserwartungen richteten sich ganz eindeutig auf den äußeren Frieden, auf die Befreiung aus der Macht ihrer Feinde und aus der Hand aller, die uns hassen, so Zacharias in seinem Lobgesang. Weithin falsche Erwartungen an den kommenden Messias, falsche Heilserwartungen. Diese falschen Erwartungen in seinem Volk auszuräumen, zu korrigieren, dazu hatte Gott Johannes ausersehen. Zacharias erkennt das mit prophetischem Blick, indem er sagt: und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorausgehen, seine Wege zu bereiten, seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Johannes, der Wegbereiter des Herrn. Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Weisen, den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehen. So haben wir es gesungen. Und auf diese Aufforderung, bereite dich, Zion, schließe ich nun folgerichtig die Frage derer an, die es ernst meinen mit der Vorbereitung auf den kommenden Messias: wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? Wir haben uns diese Frage mit dem ersten gemeinsam gesungenen Lied selbst auch gestellt. Und das aus gutem Grund. Denn wir alle stehen in der Gefahr falscher Heilserwartungen, falscher Erwartungen an unsere Nachfolge, an unser Glaubensleben. Vor 50 Jahren haben wir in unseren Gemeinden noch mit ganzer Hingabe gesungen: Leben mit Jesu, o Leben so schön. Seliges Wandeln auf sonnigen Höhen. Sollte das heißen, nur ungetrübte Tage, nur sonnige Höhen? Ich weiß nicht, ob der Liederdichter wirklich davon ausgegangen ist, dass uns Christen immer die Sonne scheint. Die Gefahr, mit diesem Lied solche Erwartungen zu verknüpfen, war zumindest groß. Die Gefahr falscher Erwartungen an unser Leben in der Nachfolge. Mir ist bewusst geworden, dass selbst mit einem Lied, das ich in jüngster Zeit mit großer Freude schon zweimal mit einem Chor gesungen habe, falsche Erwartungen geweckt werden können. In dem Lied heißt es, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Bibelkenner werden vielleicht einwenden, na, an dieser Zusage darf man nun doch wirklich festhalten. Das steht doch schließlich in der Bibel. Das wusste auch der Teufel und hat deshalb Jesus mit frommem Schein aufgefordert, von der Zinne des Tempels zu springen. Doch Jesus verzichtete darauf, diese Zusage in Anspruch zu nehmen. Da stirbt ein Missionar unseres Bundes an einem Autounfall und ein anderer Missionar wird von Eingeborenen, denen er die gute Nachricht bringen will, ermordet. Stehen solche Erfahrungen nicht im Widerspruch zur Aussage dieses Liedes? Dürfen wir erwarten, auf allen Wegen bewahrt zu werden, vor allem Leid verschont zu bleiben? Der Ewigkeitssonntag spricht eine andere Sprache, stellt uns mit unerbittlicher Deutlichkeit vor Augen, dass Leid auch zum Leben der Christen dazugehört. Peter Hane schreibt einleitend zu seinem Büchlein auf den Wegen des Lebens getröstet. Leben ohne Leid, ein Wunschtraum der Menschheit. Doch die Realität ist anders. Immer wieder gibt es Etappen voller Angst und Sorge, Trauer und Tränen, Verzweiflung und Enttäuschung. Auf den Wegen des Lebens geht es nicht nur auf sonnige Höhen. Dunkle Täler bleiben uns nicht erspart. Macht das Leid uns fertig oder werden wir mit dem Leid fertig? Das ist die entscheidende Frage. Wir brauchen Trost, keine Vertröstung. Ermutigung, keine leeren Worte. Hoffnung, keine Illusion. Ein Leben ohne Leid, das wäre eine Illusion. Eine falsche Erwartung an unser Leben in der Nachfolge. So wie es für das Volk Israel kaum Zeiten ohne äußere Feindschaft, ohne immer neue Kriege gegeben hat. Diese Erwartungen an ein Leben ohne Leid, an ein Leben ohne Kriege, an ein Leben im äußeren Frieden, hat sich für das Volk Israel bis heute nicht erfüllt. Was ihnen aber von alters her versprochen war und nun seit Jesu Sterben am Kreuz in Erfüllung gehen darf, ist ein Leben im inneren Frieden. Und darauf, auf dieses größte Geschenk aller Zeiten, zielt der Lobgesang des Zacharias hin. Im letzten Vers heißt es, darin wird uns der Sonnenaufgang aus der Höhe besuchen, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zurechtzubringen auf den Wegen des Friedens. Um unsere Füße zurechtzubringen auf den Wegen des Friedens. Aber nicht des ersehnten äußeren Friedens, sondern des verheißenen inneren Friedens. Ganz sicher ist die Hoffnung auf äußeren Frieden für jedes Volk, für jeden Menschen nur zu verständlich. Aber es ist nicht das höchste Gut, das größte Geschenk, das einem Menschen gemacht werden kann. Noch über dem äußeren Frieden triumphiert der innere Frieden. Der äußere Frieden ist keine notwendige Voraussetzung und auch keine Garantie, um zu inneren Frieden zu finden. Wir können wohl aber zu inneren Frieden finden ohne äußeren Frieden. Als wir voriges Jahr eine Woche Urlaub in den Cevennen in Frankreich verlebten, habe ich aus naheliegenden Gründen das Buch Marie Durand oder Der Turm der Konstanze gelesen. Die tiefen Schluchten und weiten Hochebenen der Cevennen waren die Heimat der Hugenotten, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts um ihres Glaubens willen schwerste Verfolgungen, Einkerkerungen und oft den Tod erleiden mussten. Eine von ihnen, Marie Durand, wird nur 10 Wochen nach ihrer Hochzeit, gerade erst 15-jährig, am 14. Juli 1730 gemeinsam mit ihrem Mann verhaftet. Ihr Mann kommt in die Festung von Brescou. Marie kommt in einen dunklen, muffigen Turm, der später nach ihr benannt wird, der Turm der Konstanze, wo sie ganze 38 Jahre lang gefangen gehalten wird. Und das alles um ihres reformierten Glaubens willen. Mehrere Male hat sie die Möglichkeit, wieder frei zu werden. Sie muss nur ihrem Glauben abschwören, ihre Überzeugung widerrufen. Doch sie hält an ihrem Glauben fest, 38 Jahre lang. 38 Jahre in einem finstersten Turm eingesperrt. Nur eine winzige Öffnung in der obersten Wölbung des Verlieses, durch das man gerade erkennen konnte, ob es Tag oder Nacht ist. 38 Jahre lang in the darkest night. Und dennoch, auch die 38-jährige Gefangenschaft kann Marie Durand nicht in ihrem inneren Frieden rauben. Dennoch hält sie an ihrem Glauben, an ihrer Überzeugung fest und weiß sich in der Hand ihres Erlösers geborgen. Innerer Frieden auch ohne äußeren Frieden. Mitten im dunkelsten Turm, in der dunkelsten Nacht, im größten Leid. Was für ein großes Geschenk. In dem Lied, das Thomas gesungen hat, heißt es weiter, als wir im Sturmwind waren und uns fragten, ob wir je wieder im Frieden leben würden, warst du da. Innerer Frieden kann angefochten werden. Innerer Frieden ist kein unverlierbarer Besitz. Er kann uns durch leidvolle Erfahrung, aber auch durch eigene Schuld verloren gehen. Deshalb werden wir in der Bibel aufgefordert, jagt dem Frieden nach und der Heiligung. Der Widersacher weiß nur zu gut, was für ein Riesengeschenk, was für ein wertvolles Gut unser innerer Frieden ist. Unser Frieden mit Gott und unseren Mitmenschen. Viel größer und wertvoller als aller äußere Frieden. Und deshalb ist der Widersacher nur zu sehr darauf aus, uns unseren inneren Frieden zu rauben. Charles Spurgeon wusste um die Gefährdung des inneren Friedens, als er schrieb: Die gefährlichste Stunde ist die Stunde nach der heiligen Stunde. Und Hinrich Schmidt schrieb auf einem Kalenderzettel der letzten Woche: Ja, das stimmt. Der Widersacher versucht, die Menschen nach besonderen Erfahrungen des Glaubens niederzudrücken, Gottes Güte in Frage zu stellen oder neu zur Sünde zu verführen. Die modernen Medien unserer Zeit legen es nur zu sehr darauf an, uns diesen inneren Frieden zu rauben. Aus eigener Kraft können wir diesen Versuchungen nicht widerstehen. Aus eigener Kraft können wir diesen wertvollsten Schatz nicht festhalten. Nur in enger Verbindung mit Jesus, im Vertrauen auf seine Kraft, kann uns dieser wertvollste Schatz erhalten bleiben oder ganz neu geschenkt werden. Ich bin immer wieder glücklich, miterleben zu können, wie auch in unserer Gemeinde Geschwister diesen inneren Frieden ganz neu geschenkt bekommen haben. Gott will uns inneren Frieden schenken, auch ganz neu, wenn wir ihn verloren haben sollten. Er macht uns immer wieder das großzügigste Friedensangebot, ohne jegliche Gegenleistung zu erwarten. Das Einzige, zu dem wir bereit sein müssen, ist unsere Kapitulation, unser Eingestehen, dass wir aus eigener Kraft vor ihm nicht bestehen können, dass wir ganz auf seine Gnade, ganz auf seine Vergebung angewiesen sind. Nur unser Stolz kann uns daran hindern, dieses Friedensangebot anzunehmen. Und deshalb sollten wir alle einstimmen in die Bitte: Herr, gib uns deinen Frieden. Ein größeres Geschenk kann uns gar nicht gemacht werden. Wissen wir es zu schätzen, dann sollten wir dieses großzügige Friedensangebot nicht ausschlagen. Amen.